Ja, wir werden mit diesem Brief natürlich nicht fertig. Das habe ich auch nicht erwartet. Weil da so vieles zu erklären wäre, auch für schwierige Textübergänge und ähnliche Dinge. Aber ich will doch wenigstens uns in ganz knappen Zügen einen Überblick verschaffen und dann wollen wir uns so mit den letzten Kapiteln dieses Briefes ein wenig befassen. In den ersten 7 Kapiteln, da erörtert Paulus seinen Dienst und mit diesen Kapiteln bis zum Kapitel 6, ja 7 Vers 1, haben wir uns ja doch einigermaßen eingehend beschäftigen können. Im Rest des Kapitel 7, also 7,2 bis 7,16, schreibt Paulus von seiner Freude. Freude bei aller Drangsal, Freude bei allen Befürchtungen, Freude im Dienst. Wir hatten ganz am Anfang dieses Abschnittes, Kapitel 1 bis 7, Trost in aller Drangsal. Hier am Schluss haben wir Freude in aller Drangsal. Offensichtlich sind diese beiden Gedanken einander zugeordnet. Dann diese Kapitel 8 und 9, wo es um das Geben geht. Kapitel 8, die Gabe der Mazedonier. Kapitel 9, die Gabe der Korinther. Ich weiß nicht, ob ich das korrigiert habe, dass bei euch auf der Übersicht auch ein drittes dazugegeben ist, denn das ist fast das Wichtigste in diesen beiden Kapiteln. Ist das bei euch nachgetragen? Ein dritter Punkt? Nicht? Dann könnt ihr das ergänzen. Also die Gabe der Korinther geht bloß in Kapitel 9 bis zum Vers 14. Und dann kommt im Vers 15 die Gabe Gottes. Das ist das Große, das ist der Höhepunkt, auf den all das, was Paulus über das Geben sagt, zustrebt. Er redet von Geben, er redet von Dank, er redet von Dankbarkeit. Und am Schluss sagt er, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und das ist der Grund, der Beweggrund für alles Geben. Dank an Gott für seine unaussprechliche Gabe. Und was wir auch geben von unserem Besitz, wie viel wir auch geben von unserem Besitz, wir können ja nie auch nur annähernd so viel geben, wie Gott gegeben hat. Und zudem geben wir ja immer nur von dem, was wir schon von Gott empfangen haben. Das hat übrigens David auch einmal zum Ausdruck gebracht. Als man in Israel daran war, kurz davor stand, den Tempel zu bauen, und da hat er gefragt, ja woher können wir denn so freigebig sein? Alles haben wir von dir, o Gott, empfangen und von den Deinen geben wir dir zurück. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Ich nenne zu diesen beiden Kapiteln die 3 Beweggründe oder hauptsächlichen Beweggründe, die Paulus verwendet, Motivationen, um die Korinther zum Geben anzuspornen. Man könnte 9 im Ganzen aufzählen, ich nenne jetzt nur 3. Erstens das Vorbild der Mazedonier, Kapitel 8, Vers 1, wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalsprüfung die Überströmung ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in Reichtum ihrer Freigebigkeit, denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig mit vielem Zureden uns um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen bittend, und nicht wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Also das Vorbild der Mazedonier, die sich selbst dem Herrn auslieferten und damit auch ihren Besitz. Dann das Vorbild des Herrn Jesus, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Und zum Schluss das große Vorbild der Gabe Gottes, Kapitel 9, Vers 15. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. In diesen beiden Kapiteln ermuntert Paulus die Korinther zum Geben, spornt sie an zum Geben. Und dann der 3. Teil dieses Briefes, Paulus muss seinen Dienst verteidigen, Kapitel 10 bis 13. Nur ganz kurz zum Kapitel 10 und dann ein bisschen mehr zu Kapitel 11 und 12 und 13. Ja, Paulus muss seinen Dienst verteidigen, weil er in Frage gestellt wurde, weil er verleumdet wurde, schlecht gemacht wurde, weil man versuchte, die Korinther von Paulus und damit auch vom Evangelium, das er verkündigte, abzuziehen. Und darum muss er jetzt von sich reden. Und wir merken es wiederholt, dass es ihm zuwider ist. Aber er muss es tun. Eine ganze Reihe von Merkmalen eines echten Dieners. Ein erstes Merkmal, Vers 10. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Gelindigkeit des Christus. Kapitel 10, Vers 1. Also, der ich unter euch gegenwärtig zwar demütig bin. Demut. Uns erscheint das hier fast wie ein Widerspruch, die Sanftmut und Gelindigkeit des Herrn zu dem, was in Kapitel 5 steht, der Schrecken des Herrn. Aber beides kennzeichnet den Herrn. Der Herr ist zu fürchten. Und er ist gleichzeitig sanftmütig und gelinde. Ja, es ist so, dass der Schrecken, die Majestät, die Unumschränktheit des Herrn machen ja erst seine Sanftmut und seine Gelindigkeit kräftig und wirksam und überwältigend. Weil er heilig ist und weil er mächtig ist, ist das etwas so Großes, seine Sanftmut und seine Gelindigkeit. Wenn irgendein verbogener und verlogener Charakter sich sanftmütig zeigt, dann ist das nichts als Tücke und Täuschung. Und wenn ein Hilfloser und ein Bankrotteur sich sanftmütig erzeigt und gelinde erzeigt, dann ist das nichts anderes als der Versuch, seinem jämmerlichen Zustand noch einen Glanz irgendwie von Großzügigkeit aufzusetzen. Also eine ganz billige Sache. Die Sanftmütigkeit und Gelindigkeit Christi bezieht ihren Wert von seiner Majestät und von seinem Schrecken. Und darum dürfen wir das nie gegeneinander ausspielen. Und darum wird uns auch seine Sanftmut und Gnade seicht und oberflächlich, wenn wir seinen Schrecken nicht kennen. Ebenso wie seine Liebe wird alles Reden von Liebe wird zum bloßen Geschwätz, wenn wir nicht Gottes Heiligkeit kennen. Liebe getrennt von Heiligkeit ist keine Liebe. Also es ist kein Widerspruch. Die Sanftmütigkeit und Gelindigkeit des Christus steht nicht im Widerspruch zu seiner Majestät, zu seiner Erhabenheit, zu seinem Schrecken. Und hier redet nun ein Mann, der in der Schule Christi, in der Nachfolge Christi von Christus geprägt worden ist. Paulus hat ja auch Gewalt. Und so redet er nicht als ein Hilfloser von seiner Demut und von seiner Sanftmut. Er sagt in diesem gleichen Kapitel, Gott hat mir Gewalt gegeben, Vers 8. Also ein erstes Merkmal dieses Dieners, dieses wahren Dieners, er hat von der Sanftmut und Gelindigkeit des Christus gelernt und er ist selbst sanftmütig, demütig geworden. Dann Vers 2, die Gesinnung des Dieners. Ich flehe aber, dass ich anwesend nicht kühn sein müsse. Er hat keine Freude daran, stark aufzutreten und andere in den Senkel zu stellen. Er will das gar nicht. Er will die Korinther erbauen, ermuntern, fördern im Glauben. Die Waffen seines Kampfes sind nicht fleischlich. Er verwendet nicht seinen Einfluss, den er aufbieten könnte, seinen Anhang oder Geld oder irgendwelche solche schäbigen Mittel. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Nun, manche in Korinth, die haben aus der Schwachheit des Paulus, dass er eben als Mensch in der Schwachheit des Fleisches lebte, haben daraus geschlossen und gesagt, dass er auch nach dem Fleisch fleischlich gesinnt sei und eigentlich gar nichts zu sagen habe. Darum muss er das hier sagen, obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, nicht menschliche Mittel, sondern göttlich mächtig. Zur Zerstörung, nicht von euch, sondern zur Zerstörung von allen Gedanken, die sich erheben, wider die Erkenntnis Gottes. Im Vers 12, ein weiteres Merkmal eines echten Dieners. Wir wagen nicht, uns selbst etlichen derer beizuzählen oder zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Er empfiehlt nicht sich selbst. Sprüche 27, Vers 2, es rühme dich ein anderer, nicht dein Mund. Er misst sich auch nicht an sich selbst, er ist nicht sich selbst Maßstab und beurteilt dann alle von sich aus. 1. Korinther 4, Vers 3. Mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Der mich beurteilt, ist der Herr. Verse 13 und 14, ein weiteres Merkmal eines echten Dieners. Er maß sich nicht Dinge an, die ihm nicht zustehen, sondern er bleibt im Maß, das ihm Gott zugeteilt hat. Eben nicht anmaßen, sondern sich zumessen lassen. Wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Verse 15 und 16, indem wir uns nicht ins Maßlose rühmen in fremden Arbeiten, aber Hoffnung haben, wenn euer Glaube wächst, unter euch vergrößert zu werden, nach unserem Wirkungskreis. Wenn euer Glaube wächst, dann wird Paulus weiter über sie hinaus wirken können. Und er will sich nicht in fremden Arbeiten oder sich fremder Arbeiten rühmen. Genau das hatten die falschen Arbeiter ja getan. Die hatten die Gemeinde nicht gegründet. Die hatten nichts dazu beigetragen, zur Entstehung und zur Erbauung der Gemeinde. Aber sie rühmten sich dessen, was nicht ihre Arbeit war. Sie hatten keine Berufung wie Paulus. Sie empfahlen sich selbst. Sie fischten in fremden Teichen. Das ist eine ganz kümmerliche Beschäftigung. Aber immer wieder erlebt man es. Leute kommen und halten dafür, sie seien von Gott gesandt und hätten wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen und wüssten es besser als alle anderen und schämen sich nicht, in bestehende Werke, Arbeiten, Gemeinden hineinzugehen und ihre erhabenen Erkenntnisse da auszubreiten und bestehende Arbeiten dann an sich zu ziehen. Eine ganz, ganz kümmerliche und jämmerliche Beschäftigung. Aber das tut der Knecht Christi nicht. Dann in Kapitel 11, jetzt fällt dieses Stichwort Torheit. Ich wollte, ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen. Und es scheint, dass es dem Paulus so schwer fällt, jetzt das zu tun, was er tun muss. Er muss jetzt anfangen, sich selbst zu empfehlen. Das ist ihm so zuwider, dass es eine ganze Weile dauert, bis er solche Torheiten eben aussprechen muss, also eben von den Dingen sprechen muss, die ihn auszeichnen, die ihn kennzeichnen, wo der Herr ihn verwendet hat, wo er erwiesen worden ist als ein Diener Christi. Denn es ist Torheit, wenn man von sich selbst reden muss. Hier tut es Paulus nur, weil die Sache es erfordert. Und das zeigt uns, dass er bereit ist, jedes erlaubte Mittel auszuschöpfen, um die Korinther vor diesem Abweichen, Abdriften zu bewahren. Und was ihn wirklich bewegt, das sagt er hier in den Versen 2 und 3. Also Paulus erklärt, warum es nötig ist, dass er sich selbst empfiehlt. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Manne verlobt und euch als eine keusche Jungfrau dem Christus dargestellt. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Die Gemeinde als Ganze, auch die örtliche Gemeinde, ist wie eine Braut, eine Jungfrau, die Christus an Christus gebunden wird. Und das ist eine Bindung, eine Beziehung, welche zwischen Christus und der Gemeinde besteht, und wehe dem, der in diese Beziehung eingreift. Das ist so, wie jemand von außen kommt und in eine Ehe hinein wirkt und Mann und Frau einander entfremdet. Das ist ein furchtbares Vergehen. Und das taten diese fremden Arbeiter. Kamen von außen hinein und haben hier hinein manipuliert, hinein manövriert. Und diese Beziehung zwischen der Jungfrau, die Christus verlobt ist, und Christus, ja, diese Verbindung angetastet. Wie die Schlange Eva verführte, so gingen sie vor. Nun, was tat die Schlange? Die Schlange tat eigentlich zwei Dinge, stellte sie Eva vor, damit den Menschen vor. Erstens, du kannst mehr haben. Zweitens, du kannst größer sein. Genau das. Und wir haben gesehen, wie Paulus beständig dem entgegenwirkt, durch seinen Dienst, durch seinen ganzen Wandel, durch sein ganzes Zeugnis. In Christus haben wir alles und Christus ist alles. Und darum wollen wir nicht mehr, sondern Christus. Und darum wollen wir nicht größer werden. Christus ist Herr und wir wollen uns ihm unterwerfen. Aber diese Arbeiter, die benutzten das, was im Fleisch des sündigen Menschen eben ist. Seit dem Sündenfall ist der Mensch so, er will mehr haben und größer sein. Gott hat euch etwas vorenthalten, sagte die Schlange, ihr könnt mehr haben. Gott will nicht, dass ihr werdet wie er, ihr könnt werden wie Gott, ihr könnt größer sein. Und das war es, was einen Teil der Korinther anfing zu verlocken und zu ziehen. Und wenn wir daran einmal messen, worauf hinaus manches Arbeiten und Schreiben und Wirken in der Christenheit abzielt, ja, dann wird einem schon ein wenig bange. Wenn wir sehen, wie die Tendenz von manchen Büchern, Schriften, Seminaren eigentlich immer auf das hinausläuft, du kannst mehr haben und du kannst größer werden. Du kannst dein Selbstwertgefühl aufbauen. Du bist doch jemand, du bist doch wer. Du kannst größer sein, als du bist. Das geht also genau in die falsche Richtung. Und das ist etwas, das uns Christus entfremdet. Wie die Schlange. Und wenn der, welcher kommt, euch einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so trügt er es gut. Das gefällt unserer gefallenen Natur. Und es hat manche andere Arten von Jesus, manchen anderen Jesus gegeben, nur in unserem Jahrhundert oder schon angefangen im letzten Jahrhundert, der historische Jesus der Bibelkritik. Ein bloßer Mensch. Das ist ein anderer Jesus. Und doch hat man das gern gehört. Wieso? Dann ist ja Jesus noch einer wie wir und damit sind wir aufgewertet. Sind wir größer. Wenn er Gott ist, wenn er Herr ist, Gott und Mensch gleichzeitig, dann ist er groß und wir werfen uns vor ihm nieder. Aber wenn er noch ein Mensch ist, dann muss ich mich vor ihm nicht beugen. Dann gab es in der Nazizeit den arischen Jesus. Auch eine solche Ausgeburt dieses Drangs des Menschen, groß zu sein. Einen heldischen Jesus. Wo man das zum Vorbild macht, dass man selber glänzend und stark und heldisch ist. Oder den von der Hand der Priester hantierten Jesus. Über Jahrhunderte gibt es den. Wo der Priester Jesus in der Hand hat. So. Und die versammelte Gemeinde soll den Jesus, den er in der Hand hat, verehren. Im Messopfer geschieht das. Das ist ein anderer Jesus. Denn Jesus ist der Herr. Und er ist nie in unserer Hand, dass wir ihn hantieren können. Wir sind in seiner Hand. Ein anderer Jesus. Oder ein Jesus, der uns immer zu Diensten sein muss. Der nur dazu da ist, all unsere Bedürfnisse zu stillen, unsere Wünsche zu erfüllen, dass wir immer auf die Rechnung kommen. Und das ertragen wir wohl, das gefällt uns. Und damit geht ein anderer Geist einher. Und wenn ein anderer Jesus verkündigt wird, dann ist es nicht mehr das Evangelium Jesu Christi. Das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist es also, was auf dem Spiel steht. Und darum setzt Paulus alles daran, ist bereit sogar ein Tor zu werden, indem er von sich reden muss, von seinen Qualifikationen. Im Vers 5 fällt nun erstmals dieser Ausdruck, ich achte, dass ich in nichts den ausgezeichneten Aposteln nachstehe. Das ist ein Ausdruck, der jene falschen Arbeiter meint, ironisch zu verstehen. Die Ausgezeichnetsten, in der Fußnote steht den übergroßen Aposteln, im Griechischen steht Hyperlian. Hyper heißt so viel wie über, ist übrigens das gleiche Wort, Hyper und über, sprachgeschichtlich verwandt, oder lateinisch super. Die Supergar-Apostel. So könnte man ungefähr umschreiben. Und da merkt jeder, das ist ironisch. Nicht nur Superapostel, sondern Supergar-Apostel. Superseher-Apostel. Wenn ich auch ein Unkundiger in der Rede bin, ja, ich bin nicht ein solcher Rhetor wie die, die können besser und schöner reden als ich, so bin ich doch nicht ein Unkundiger in der Erkenntnis. Hier beginnt eben, erst hier unten, nachdem er im Vers 1 gesagt hat, er tragt doch ein wenig Torheit von mir, aber erst hier unten, für viel später, beginnt er jetzt in Torheit zu reden, ja, von seinen Eigenschaften, von seinen Qualifikationen. Ich bin kein Unkundiger in der Erkenntnis. Und dann wieder Ironie, und das ist doch bemerkenswert, und das sollten wir hier festhalten. Er sagt es ironisch, und doch ist es bezeichnend. Dass sein Ruhm ist es, dass er nicht sich selbst erhöht hat unter den Korinthern, sondern sich erniedrigt hat. Aber er sagt es ironisch. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, auf dass ihr erhöht würdet? Weil ich das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe. Ja, er hat von den Korinthern nichts genommen. Er hatte seine Ursachen, warum er von den Korinthern keine finanzielle Unterstützung wollte. Und er sagt dann in Vers 10, die Wahrheit Christi ist in mir, dass mir dieses Rühmen nicht verwehrt werden soll in den Gegenden von Achaia. Merken wir, worüber er sich rühmt, er rühmt sich dessen, dass er von ihnen nicht genommen hat. Die übergroßen Apostel, die erzählen sich ja untereinander und rühmen sich damit, ja, wie sehr Gott sie segnet finanziell, wie viel Geld sie bekommen. Und Paulus rühmt sich dessen, wie wenig das er bekommt. Da sogar gar nichts. Und warum macht ihr das? Weil ich euch nicht liebe, Gott weiß es. Aber was ich tue, werde ich auch weiterhin tun, damit ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit wollen. Ja, da waren einige, die haben darauf gelauert. Als er nichts nahm, haben sie ihm gesagt, ja, das stimmt etwas nicht, er hat irgendwelche schiefen Motive. Hätte er von ihnen etwas genommen, hätten sie sofort gesagt, seht ihr, denen geht es nur ums Geld. Und so hat er von ihnen nichts genommen, aber damit er denen die Gelegenheit nimmt, die sagen, ihm geht es nur ums Geld. Und zudem hat er den Aufrichtigen in Korinth damit auch die Möglichkeit gegeben, dass sie jene, die Paulus immer so in Frage stellten, sagen, ja, macht doch ihr immer so, dass ihr nichts nehmt. Auf dass ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit wollen, und damit sie, worin sie sich rühmen, erfunden werden, wie auch wir, dass es ihnen auch einmal so geht wie mir. Sagt ihnen doch einmal, wenn ihr das dem Paulus einen Vorwurf macht, dass er nichts nimmt. Oder dass ihm er nur das Geld aus sei. Er wolle nur das Geld. Ja gut, dann geben wir euch auch nichts. Ja, es muss dem Paulus sehr unangenehm gewesen sein, mit solchen Kleinigkeiten sich hier herumschlagen zu müssen. Es ist ja wirklich kümmerlich und traurig, aber Paulus nimmt das alles auf sich. Er ist bereit, alles zu tun, um diese Gemeinde in der Abhängigkeit vom Herrn, in der Beziehung zu ihrem Meister und Herrn zu erhalten. Wird er in seiner Sprache ganz offen, ganz deutlich, ja, ganz scharf. Solche sind falsche Apostel. Betrügerische Arbeiter. Sie nehmen die Gestalt von Aposteln Christi an. Also sind Schauspieler. Und von wem haben sie das gelernt? Von Satan. Kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Und darum ist es auch kein Wunder, wenn seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen. Ja, man braucht Freimütigkeit, um solche scharfen Worte auszusprechen. Woher hat Paulus diese Freimütigkeit? Sein Gewissen vor Gott. Und auch, dass er weiß, er sucht nicht sich selbst. Er sucht die Ehre Gottes und das Wohl der Geschwister. Und das gibt ihm diese Freimütigkeit. Wie Engel des Lichts. Ja, oft sind solche Diener Satans nette, charmante, gewinnende Leute. Poliert. Höflich. Aber man erkennt sie daran, sie machen den Menschen groß, sie machen das Ich groß und damit machen sie Gott und die anderen klein. In den Versen 16 bis 33 redet Paulus von einem zweiten, dessen er sich rühmt, er setzt da neu an in Vers 16. Wiederum sage ich, niemand halte mich für töricht. Also er setzt ein zweites Mal an und muss wiederum als ein Tor reden. Niemand halte mich für töricht, wenn aber nicht, so nehmt mich doch auf als einen Törichten, auf das auch ich mich ein wenig rühmen möge. Und wessen rühmt er sich jetzt? Er rühmt sich seiner Verfolgungen. Und was haben ihm seine Verfolgungen gezeigt und was haben seine Verfolgungen auch bei ihm bewirkt? Sie haben gezeigt, dass er schwach ist und sie haben ihn immer schwächer gemacht. Und so rühmt er sich seiner Schwachheit. Vers 30. Wenn es gerühmt sein muss, so will ich mich dessen rühmen, was meine Schwachheit betrifft. Meistens rühmt man sich ja dessen, wie viel man stemmen kann. Ich kann 120 Kilo stemmen. Es kommt doch keiner und rühmt sich, ich kann nur 20 Kilo stemmen. Paulus rühmt sich seiner Schwachheit, aus einer Sache, der man sich überhaupt nicht rühmt. Und natürlich ist das wiederum, eine Art Ironie, die er verwendet, weil diese übergroßen Apostel, die hatten immer damit aufgetrumpft, wie stark und wie mächtig und wie voll von Power sie seien. Und Paulus kann nur sagen, ja, ich kann mich nur dessen rühmen, dass ich überhaupt keine Power habe, dass ich gar nichts kann. Einmal ironisch in jener Blickrichtung, aber auch tatsächlich, wie dann Kapitel 12 besonders deutlich zeigt. Die Korinther haben die Schwachheit des Paulus als etwas oder als Anlass genommen, ihn zu verachten, oder ein Teil der Korinther. Und dem Paulus ist das Anlass, wenn schon sich irgendeiner Sache zu rühmen, seiner Schwachheit zu rühmen, letztlich sich Christi zu rühmen, weil dann, wenn er schwach ist, dann ist Christus, die Kraft Christi, über ihm. Lesen wir noch die Verse 32 und 33, weil hier ein interessanter Übergang deutlich wird zum Kapitel 12. In Damaskus verwahrte mich der Landpfleger des Königs Aretas, verwahrte der Landpfleger des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, indem er mich greifen wollte. Die Geschichte steht in Apostelgeschichte 9. Die Juden wollten ihn töten und offensichtlich konnten sie den Landpfleger, der in jener Stadt der Regent war, dafür gewinnen. Fasst mir den Paulus. Oder ihm sagen, greifen Sie diesen Paulus, dass er uns nicht entwischt. Und so verwahrte der Landpfleger die Stadt der Damaszener, in dem er mich greifen wollte, und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entrann seinen Händen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe fast den Eindruck, dass Paulus hier an diese Begebenheit erinnert, weil er nachher in Kapitel 12 davon reden will, dass er hinaufgehoben wurde. Der gleiche, der hinabgelassen wurde, wurde hinaufgehoben. Und das ist immer Gottes Weg. Wer sich selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen. Und Gott führt uns in die Tiefe, um uns am Ende zu erhöhen. Ich habe das dort in diesem Büchlein über Autorität, glaube ich, diesen Satz von Theo Lehmann festgehalten. Er sagte einmal in Plauen an einer Evangelisation, das war 80 oder 81, hat er über das Leben Josefs gesprochen und wie es bei Josef immer weiter abwärts geht. Zuerst in die Grube, nachher in das Gefängnis, immer abwärts. Und er sagte dort, Gottes Hochschulen sind Tiefschulen. Wirklich wahr. Und das war ja für Paulus auch eine ganz beschämende Angelegenheit. Er war so selbstsicher nach Damaskus geritten. Seine Hände voll von Vollmachten des hohen Priesters in Jerusalem, die Christen zu greifen. Selbstsicher. Seiner Sache absolut sicher. Er hätte sich nie erträumt, dass er diese Stadt ganz anders verlassen würde. Ganz klein und kläglich. Er musste sich nachts in einem Korb die Mauer herablassen. Ja, komisch ausgedrückt, ihr habt mich verstanden. Und das war ja wirklich keine große Heldentat dessen, dass ich brüsten konnte. Es war eine ganz erniedrigende Sache. So musste er sich wie aus dieser Stadt davonstehlen. Gar nicht mit Lob und Anerkennung beladen. Und dann Kapitel 12, Vers 1 und 2. Zu rühmen nützt mir wahrlich nicht, aber ich will auf Gesicht und Offenbarungen des Herrn kommen. Bedenken wir, erst hier kommt er daraus zu sprechen. Man hätte eigentlich erwartet, dass er viel früher darauf zu sprechen kommt. Ich bin ein echter Apostel, ich habe Visionen gehabt. Das ist ja das, was die selbsternannten Apostel immer zuerst hervorkehren. Ihre wirklichen oder vermeintlichen oder erdichteten Visionen. Womit ist sie berühmt geworden und hat sich einen Anhang erworben, diese Ellen G. White, die Gründerin der Adventisten, mit angeblichen Visionen, die sie alle abgeschrieben hatte. Man weiß, woher sie abgeschrieben hat. Alles Plagiat, alles zusammen. Aber sie hat gesagt, Gott hätte sie geoffenbart. Das Erste, mit dem sie hervortrat und sich als eine Prophetin oder Apostolin oder was immer auszugeben. Und wir sehen hier, wie Paulus sehr spät darauf zu reden kommt. Er kehrt also nicht das als allererstes hervor. Und er tut es in einer Weise, dass man einfach merkt, es geht ihm nicht darum zu sagen, schaut, ich habe Visionen gehabt. Und so drückt er sich in dieser Weise aus, ich kenne einen Menschen in Christus. Das ist das Entscheidende, in Christus. War ein Mensch in Christus. Der heißt es ja gar nicht wichtig. Er wurde bis in den dritten Himmel entrückt. Das ist dieser gleiche Paulus, der erniedrigt wurde. Er wird in dieser Weise erhöht. Diese beiden Dinge, die gehen Hand in Hand. Ein Mensch in Christus. Das ist Gottes Ziel in all seinen Erziehungswegen mit uns. Er will uns zu Menschen in Christus machen. Also wir sind in Christus durch die Wiedergeburt, aber er will uns jetzt auch zu Menschen in Christus machen. Zu solchen, die als Menschen leben in Christus, wandeln in Christus. Und über einen solchen werde ich mich rühmen. Der Mensch Paulus ist ganz unwichtig geworden. Über einen solchen, Vers 5, werde ich mich rühmen. Über mich selbst werde ich mich nicht rühmen, es sei denn meiner Schwachheiten. Und hier merkt man, dass er es ganz ernst meint. Das ist jetzt nicht ironisch. Wenn ich mich irgendeiner Sache rühmen kann, nur meiner Schwachheiten. Und wenn ich mich rühmen will, werde ich nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, auf das nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Ja, das ist wirklich verwunderlich, wie wir hier einen Mann vor uns haben, der auf keinen Fall will, dass andere höher von ihm denken, als sich gehört. Das soll nur ja niemand tun. Und dann die Verse 7 bis 10, diese bekannten Verse vom Dorn für das Fleisch oder der Pfahl im Fleisch, so wie es Luther übersetzt hat und so wie es im Deutschen auch sprichwörtlich ist, ein Pfahl im Fleisch. Auf das ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarung überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf das er mich mit Fäusten schlage, auf das ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf das er mir von mir abstehen möge. Also hier ist eine Ursache für Schmerz, irgendetwas hat Schmerz verursacht, ein Pfahl im Fleisch. Aber diese Ursache hat ja eine andere Ursache. Dahinter steht ein Engel Satans. Und jetzt hätte Paulus sich auf diesen Engel Satans konzentrieren können und auf ihn losgehen können, dass er endlich von ihm ablassen soll und mit Verschwörungen und Verwünschungen ihn zu vertreiben suchen können. Aber genau das tut er nicht. Sondern er sieht, dass der Teufel nur die zweite Ursache ist. Die erste Ursache ist Gott. Denn er sagt ausdrücklich, es wurde mir ein Pfahl oder ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satan. Von Gott so gegeben, gewirkt, zugelassen, befohlen, wie wir es auch ausdrücken wollen. Auf alle Fälle ist Gott die Ursache. Und darum wendet er sich an Gott, an die erste Ursache. Und wir verstehen, und er will damit nur zeigen, wie schmerzlich es ihm gewesen sein muss. Wir wissen nicht, was es war, ob ein körperliches Gebrechen oder etwas, das ihn in seinem Gemüt immer stach, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle etwas, das so schmerzlich war, und das war ganz sicher keine Kleinigkeit, wenn wir bedenken an all das, was Paulus durchgemacht hatte. Es muss etwas wirklich Schmerzhaftes, vielleicht sogar Peinigendes gewesen sein. Und so fleht er für diese Sache dreimal zum Herrn. Und er bekommt eine Antwort. Behaupte, Gott erhört an jedes unserer Gebete. Das heißt nicht, dass er uns gibt, immer gibt, was wir wollen. Aber er erhört immer, wenn wir beten. Manchmal ist seine Antwort, ist auch eine Antwort, eine Erhörung, dass er sagt, nein, ich kann dir das nicht geben. Oder dass er sagt, noch nicht. Oder dass er uns sagt, in anderer Weise, als du es willst, oder dass er sagt, wie hier, ich gebe dir etwas anderes, als was du erbetest. gebe dir etwas Höheres, als was du erbetest. Und so bekommt er als Antwort auf dieses Flehen zum Herrn, dieses dreimalige, also entschiedene, inständige Flehen. Er ließ nicht locker, bis der Herr antwortete und sagte, meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Ja, man könnte das über das Leben des Apostels überhaupt stellen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und Gottes Gnade genügt. Dass Gott für mich ist, genügt. Meine Gnade genügt. Und mit einmal kann er das, was ihn vorhin nur drückte, plagte, kann er das als Anlass sehen, Anlass nehmen, Gott zu danken. Daher will ich mich am allermeisten oder am allerliebsten mich meiner Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft des Christus über mir wohne. Es ist gut, so gut für mich, dass ich schwach gehalten werde. Dass Gott dafür sorgt, dass ich mich nicht überheben kann. Wie gut ist das für mich? Welche Treue Gottes ist das? Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Nun, die Korinther konnten ja jetzt das, was sie hier lasen, was sie hier hörten, vergleichen mit dem Reden, Auftreten, Agieren der übergroßen Apostel, und sie müssen einfach gemerkt haben, wer ein Knecht Christi ist und wer nicht. Sie müssen es gesehen haben. Doch sagt Paulus dann, ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich gezwungen, ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den ausgezeichneten Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Was für ein Satz. Wenn ich auch nichts bin. Und erst hier redet er von den Zeichen. Auch das, was die falschen Apostel bis zum heutigen Tag immer hervorkehren als erstes und als oberstes und als vordringlichstes, Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder. Erst hier, sagt Paulus, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. Daran können wir nebenbei sehen, dass die Gewalt, Zeichen und Wunder zu tun, Apostel kennzeichnete. Also nicht etwas ist, das wir für alle Gläubigen und für alle Zeiten erwarten dürfen. Diese Zeichen sind unter euch vollbracht worden. Und dann sagt er in Vergangenheit. Er sagt nicht, wenn ich zu euch komme, werde ich Zeichen und Wunder tun. Und das wird jeder Diskussion ein Ende setzen, ob ich ein Apostel sei oder nicht. Und damit wird auch deutlich, dass Zeichen und Wunder geschahen, wo das Zeugnis eingeführt wurde und nachher nicht mehr geschah. Vers 15, Verse 14 und 15, siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen, und ich werde nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eurige, sondern euch, also nicht euren Besitz oder irgendetwas, ich will nicht euch an mich binden, sondern ich suche euer wahres Wohl, und das ist die Anbindung an Christus, das suche ich. Und er vergleicht sich mit einem Vater, die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Er ist ihr Vater. Wenn sie auch 100 Zuchtmeister haben, so doch nur einen Vater in Christus. 1. Korinther 4,15. Ich will aber sehr gern alles verwenden und für euch völlig verwendet werden, für eure Seelen, wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Das ist wahrlich ein Mann in Christus. Das ist die Gesinnung Christi. Die Liebe des Christus drängt uns. Ein Mann von Christus überwältigt, von Gottes Gnade überwältigt, von der Liebe Christi gedrängt, solche zu lieben, die durch ihr Benehmen gar nicht attraktiv sind und liebenswürdig sind. So liebt Christus, so liebt Gott. Die Verse 16 bis 21 zeigen uns, dass Liebe nicht etwa heißt, dass Paulus zum Bösen schweigt. Er muss sich dazu äußern und er wird auch entsprechend handeln. Also wiederum, Liebe und Heiligkeit gehen Hand in Hand. Und dann das Kapitel 13, sagt hier noch einmal, dieses dritte Mal komme ich zu euch, aus Zweier- oder Dreierzeugen Mund wird jede Sache bestätigt werden. Ich habe zuvor gesagt und sage zuvor, als wir das zweite Mal anwesend und jetzt abwesend, denen, die zuvor gesündigt haben und den übrigen allen, dass wenn ich wiederum komme, ich nicht schonen werde. Wenn ihr einen Beweis, oder weil ihr einen Beweis sucht, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch, denn wenn er auch in Schwachheit gekreuzigt worden ist, so lebt er doch durch Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben durch Gottes Kraft gegen euch. So prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Ich hoffe aber, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewehrt sind. Ja, die Korinther, die stellen in Frage, ob Christus überhaupt durch Paulus wirke. Und wiederum antwortet er auf so weise, mit so einem weisen Argument, dass ja, den Korinthern muss wirklich der Mund gestopft worden sein. Die da sich fragten, ja, wirkt denn Christus überhaupt in diesem Paulus, in diesem Mann, der da schlotternd vor uns steht und sich kaum auszudrücken weiß. Ihr sucht einen Beweis, dass Christus in mir redet. Und dann fragt er sie im Vers 5. Und wieso suchen sie diesen Beweis? Ja, weil er so schwach ist. Ebenso schwach ist. Dann erinnert er nebenbei, denkt an Christus. Er kam in Niedrigkeit und wurde in Schwachheit gekreuzigt. Und da wurde die Kraft Gottes offenbar. Und dann Vers 5. Und jetzt prüft euch doch selbst, seid ihr gläubig? Seid ihr im Glauben? Seid ihr gläubig? Oder ist Christus nicht in euch? Seid ihr ungläubig etwa? Ich hoffe sehr, dass ihr erkennen werdet, dass ihr gläubig seid. Denn dann müsst ihr ja schließen, wenn ihr an Christus gläubig seid, wenn ihr wirklich glaubt, ja, wir haben diesen Glauben ja von Paulus durch seinen Dienst empfangen. Und wenn ihr sagt und denkt, in mir wirke Christus ja gar nicht, dann habt ihr über euch selbst das Urteil gesprochen und damit gesagt, ihr hättet dann jemanden geglaubt und jemandem gehört und seid jemandem gefolgt, der ja selber gar Christus gar nicht kennt und in dem Christus gar nicht wirkt, dann seid ihr auch nicht in Christus. Und so fiel dieses Hinterfragen natürlich auf sich selbst zurück. Und so war ihr Mund gestoppt. Und so sagt er, ich hoffe, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewehrt sind. Das ist wiederum etwas ironisch. Hoffentlich merkt ihr, dass wir nicht Ungläubige sind oder Christus gar nicht kennen. Denn sonst müsst ihr ja selber etwas Entsprechendes folgern. Dann Vers 7, wiederum dieser Mann in Christus, wir beten zu Gott, dass ihr nichts Böses tun mögt. Nicht, dass wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr tut, was recht ist. Ja, wir merken es immer wieder, es geht ihm nicht darum, dass er recht hat, dass er gut dasteht, sondern darum, dass die Korinther recht dastehen. Es geht ihm um ihr Wohl, denn wir vermögen nicht gegen die Wahrheit. Die Wahrheit wird sich so oder so durchsetzen. Wir können ja nichts dagegen. Wie töricht, sich dagegen zu stemmen. Unterwerfen wir uns ihr doch besser. Und wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Und um dieses bitten wir auch, um eure Vervollkommnung. Vers 11 bis 13, übrigens, Brüder, freut euch. Kann auch übersetzen, lebet wohl, heirete, kann beides heißen. Werdet vollkommen oder werdet völlig gefügt, seid getrost, seid eines Sinnes, seid in Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein, grüßt einander mit heiligem Guss. Es grüßen euch die Heiligen alle, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist der einzige solche Gruß im Neuen Testament, in dem alle drei Personen der Dreieinheit oder Dreieinigkeit genannt werden. Der Herr Jesus Christus, seine Gnade, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Sei mit euch allen. Das war das Verlangen, das war der Antrieb des Apostels, weshalb er wirkte, arbeitete, diente und auch diesen Brief schrieb.